Ja, guten Morgen auch von mir. Ich bin die Gabi und ich werde mir die Freiheit nehmen, alle Gäste von hier vorne aus einfach zu duzen und wem das zu unverschämt oder zu jovial ist, der jovial, den kann ich nachher gerne wieder siezen. Aber das ist so persönlich, was ich jetzt erzähle, dass es mir irgendwie komisch vorkommt, euch zu siezen, okay? Ja, ich bin 41 Jahre alt. Wie die Beate gerade schon sagte, komme ich aus dem wunderschönen Sauerland, aus Meinerzhagen. Und wir leben als Familie seit 17 Jahren jetzt da, in einem umgebauten Bauernhof. Und wir haben da Freizeiten, Abenteuerlager für Kinder und für Jugendliche. Morgen kommen wieder 50 Jungs im Alter von 13 bis 18 für eine Woche zu uns. Und wir wohnen als Familie mitten auf dem Gelände. Und das ist herausfordernd, aber auch wunderschön, da zu sein. Wir haben 4 Kinder, Andreas und ich. Die Lea ist 20, der Nathan 18, die Talita 16 und der Gideon 10. Ich habe seit letztem Jahr sogar einen Schwiegersohn. Und die konnten sich's nicht nehmen lassen. Dieses Jahr werde ich auch noch Oma. Mit 41. Ja. Sehr spannend. Und ich bin eingeladen worden von der Beate, um zu erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Und mein Problem ist immer, wenn ich aus dieser bestimmten Phase meines Lebens erzähle, dann muss ich ein bisschen was von mir erzählen und dann habe ich immer Sorge, dass ihr denkt, es würde heute um mich gehen und das ist definitiv nicht der Fall. Ich brauche das nur als Rahmenhandlung, um zu zeigen, wie man Gott erleben kann. Also das ist mir ganz wichtig. Es soll heute nicht um Gabis Geschichte, sondern um Gabis Gott gehen, um Jesus Christus. Darauf soll meine Geschichte aufmerksam machen. Und ich weiß nicht, aus was für einem Chaos oder aus was für einem wohlsortierten Umfeld du dich gerade heute Morgen hierhin aufgemacht hast. Vielleicht seid ihr alle perfekt organisiert. Vielleicht läuft bei euch alles gerade super. Also ganz ehrlich, bei mir ist gerade Chaos zu Hause. Wir haben im Freizeithaus heute auch noch eine Riesenhochzeit. Und meine kleine Tochter, die Talita, die 16-Jährige, muss die Hochzeitstorte backen. Und die ganze Zeit kriege ich irgendwelche Nachrichten mit Bildern von der Hochzeitstorte. Und ich denke die ganze Zeit, die wird zusammenkrachen, auf jeden Fall. Und ja, irgendwie, ich glaube, das ist eigentlich die Realität bei den meisten von uns. Irgendwie hat man immer im Hinterkopf Baustellen, die gerade am Laufen sind und die vielleicht in Stocken geraten. Oder vielleicht hat man gerade richtig ernstes Chaos zu Hause. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas von dem, was ich heute sage, mitnehmen, um in eurem Chaos Ordnung zu machen oder um ja, irgendwie eine Hilfe mitzunehmen. Dafür nehme ich euch mit zurück zum 4. Advent 2004. Ich glaube, ihr wart ja alle schon geboren, auch wenn hier einige noch sehr jung sind. Im Jahr 2004 war ich so wunderschön zweiarmig wie ihr alle. Also ich bin nicht so auf die Welt gekommen. Und damals dachte ich, dass ich mein Leben ganz gut im Griff habe. Also wir hatten 3 kleine Kinder damals und es war die Woche vor Weihnachten. Und diese Woche ist die einzige Woche im ganzen Jahr, wo wir als Familie alleine leben. Wir haben immer ein paar FSJler und Mädels, die in der Freizeitküche helfen, mit uns zusammenleben, also in so einer WG. Und das ist manchmal nett, aber manchmal auch ein bisschen, man hat halt wenig Privatsphäre. Und immer in der Woche vor Weihnachten ist Tradition, müssen die alle nach Hause fahren. Und dann kaufen wir lauter leckere Sachen, die wir niemals mit denen teilen würden. Und packen den Kühlschrank voll damit verbarrikadieren uns und dann haben wir eine Woche nur Familie. Das war jetzt gerade. Freitag haben wir die alle nach Hause geschickt und haben gedacht, jetzt lassen wir es uns echt gut gehen. Und in der Nacht ändert sich mein Leben schlagartig. Es ist der 19. Dezember 2004. Es war das erste Jahr, wo ich alle Weihnachtsgeschenke schon fertig gepackt hatte. Das war das einzig Gute. Ja, also das Chaos brach nachts ein in meinem Leben. Ich habe mich gesund ins Bett gelegt und plötzlich fing in der Nacht mein linker Arm an, auf das Doppelte meine Armdicke anzuschwellen und tat furchtbar weh. Ich konnte meine Finger nicht mehr bewegen. Es wurde alles taub. Und irgendwie war mir sofort klar, diese Nummer hier ist anders als alles, was ich bis jetzt erlebt habe. Und ich will euch deswegen von dieser Zeit in meinem Leben erzählen, denn das, was auf den ersten Blick für mich aussah wie ein Fluch, hat sich im Nachhinein für mich als eine Riesensegnung entpuppt, als Privileg. Und ich lese euch dazu ein kurzes Zitat vor aus einem Buch, das es auch da vorne auf dem Büchertisch gibt, von Ronald Dunn, Wenn Gott schweigt. Der Ronald Dunn war Prediger in den Vereinigten Staaten und hatte 3 oder 4 Kinder. Und als sein Sohn 17 Jahre alt war, begeht er Selbstmord. Und der Ronald Dunn ist dann in eine Depression gestürzt, die 10 Jahre gedauert hat. Und nach diesen 10 Jahren schreibt er dieses Buch, Wenn Gott schweigt. Daraus lese ich euch kurz was vor. Wie war das noch gewesen, als ich mit Frau und Tochter die halbe Nacht im Gebäude am Flughafen Gatwick bei London saß und auf unseren Flug zurück in die USA wartete? Etwa 100 Personen saßen mit uns im Warteraum. 1, 2 Reihen entfernt saß ein Mann, der immer wieder zu mir herübersah. Als er sah, dass ich sah, wie er mich ansah, stand er schließlich auf und kam zu mir. »Sind Sie aus Irving in Texas?«, fragte er. »Ja, doch, ja.« Er grinste und hielt mir seine Hand hin. »Ich bin Ihr Briefträger.« Ich war versucht, ihn zu fragen, ob er heute Post für mich hatte. Ein paar Tage später stand ich neben meinem Briefkasten und wartete auf meinen Briefträger. Er kam und, jawohl, er war es. Die ganzen Jahre hatte ich nur die Uniform gesehen. Ich hatte meinen Briefträger nicht erkannt, weil er seine Uniform nicht trug und ohne Uniform nicht wie ein Briefträger aussah. Dann führt er es weiter aus und kommt dann zu dem Schluss, wie viele Briefträger hatte ich vielleicht schon übersehen, weil sie nicht wie Briefträger aussahen. Wie vielen Königen hatte ich die Tür gewiesen, weil sie in Bettlerlumpen waren. Und wie viele Segnungen hatte ich verspielt, weil sie wie Flüche aussahen. Und ich erkannte, dass einige der größten Diener, die Gott mir über den Weg geschickt hatte, Diener ohne Uniform gewesen waren. Ich hatte sie nicht erkannt, weil sie nicht so aussehen, wie sich das für den Briefträger gehörte. Wenn Gott schweigt. Und das war in dem Moment, als das Chaos bei mir sich Bahn schlug, auch der Fall. Es sah für mich wirklich einfach nur nach Chaos aus. Und ich will euch jetzt erzählen, wie ich langsam kapiert habe in dem Lauf der Zeit, dass es Gottes Liebe war, die sich mir in einer ganz speziellen, in einem ganz speziellen Äußeren gezeigt hat. Ich lag da mit dem dicken Arm. Und was macht man in Deutschland, wenn man Schmerzen hat? Erstmal Ibu reinschmeißen. Das hat nichts gebracht. Dann, sowas passiert natürlich immer am Wochenende, zum Notarzt. Der hat gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Und dann irgendwann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und damals hat man sich keinen anderen Rat gewusst, weil der Arm immer dicker wurde. Ich wurde immer benommener vor Schmerzen und ich konnte gar nichts mehr bewegen. Man hat sich damals dazu entschieden, dass man meinen Arm einmal senkrecht öffnet, so ein langen Schnitt über den ganzen Arm macht, weil man hoffte, dass man dadurch irgendwie Entspannung in den Arm reinbekäme. Das Problem war, was man erst im Nachhinein realisiert hat, dass ich einen Keim in meinem Arm verkapselt hatte. Der hat für die Schwellung gesorgt. Und dadurch, dass man geschnitten hat, konnte der Keim sich über den ganzen Körper verteilen. Und innerhalb von Sekunden war nicht mehr nur der Arm das Problem, sondern die ganze Frau war das Riesenproblem. Ich hatte einfach eine körperweite Blutvergiftung durch diesen Eingriff. Und weil ich jetzt so quicklebendig vor euch stehe und ihr mir das vielleicht nicht glaubt, habe ich dieses kleine Büchlein dabei. Ja, Vater heißt das. Das hat mein Mann zusammengestellt. Und da stehen E-Mails drin, die er damals an unsere Freunde geschrieben hat, um sie auf dem Laufenden zu halten. Und auch ihre ermutigenden Antworten. Und damals schreibt Andreas an unsere Freunde: Ihr lieben Mittragenden, Gabi ist sehr, sehr schwach. Die Ärzte schildern ihre Lage als bedenklich ernst. Ihr Immunsystem hat den Infektionen kaum noch Abwehrkräfte entgegenzusetzen. Jede kleine Bewegung und Berührung tut ihr weh. Das schreibt er an Heiligabend. Dieses Schmerzdauerfeuer hat sie mürbe gemacht. Sie lässt den Mut sinken und will am liebsten aufgeben und sehnt sich nach dem Ende der Qual. Dennoch redet man von einem vierten Eingriff, um wenigstens die offene Wunde als Infektionsherd auszuschalten. Um ihren Kampf zu erleichtern, wurde ihr Valium gegeben. Ich muss mich oft von ihrem Bett abwenden, um leise zu weinen. Die diensthabenden Ärzte der Intensivstation machen uns auf alles gefasst. Mit einem Schulterzucken räumen sie ein, dass Gabis Werte völlig aus dem Ruder laufen. Ihr Zustand entwickelt sich äußerst bedenklich. Ihr Entzündungswert ihres Blutes, der Entzündungswert ihres Blutes klettert auf 3000 statt 80. Sie kann die Augen nicht mehr offen halten. Ihr Atem geht flach und stoßweise. Ihr ganzer Ausdruck ist schmerzzerbissen. Eine Schwester zupft an meinem Ärmel und sagt: Wenn das meine Frau wäre, würde ich mir große Sorgen machen. Wir wissen nicht, ob sie das überlebt. Machen Sie Druck, dass etwas geschieht. Glauben Sie, dass sie hier wirklich am richtigen Platz ist? Was sollte ich da tun? Gabi selbst flüsterte mehrmals: Andreas, ich schaffe es nicht. Ich kann nicht mehr. Ich fühle es. Das überstehe ich nicht. Ein Arzt meinte: Fahren Sie nach Hause zu Ihrer Familie. Sie haben noch 3 Kinder. Wir rufen Sie an, wenn. Mit den kapitulierenden Worten ihrer Selbstaufgabe im Ohr fuhr ich ohnmächtig von ihr weg, um mit den Kindern heile Welt, Heiligabend zu erleben. Ja, damals musste ich aus unserem kleinen Provinzkrankenhaus notverlegt werden, mit dem Helikopter ins Ruhrgebiet. Und weil man sich da nicht zu helfen wusste, wurde ich nochmal verlegt. Und es war schon eine sehr existenzielle Situation. Wie Andreas schreibt, hatte ich damals das Gefühl, dass ich das nicht überleben werde. Und jeder von euch, der Mama ist, weiß, das Schlimmste in der Situation ist nicht der eigene Schmerz, und wenn er noch so brutal ist, sondern das Grausamste ist einfach zu realisieren, meine 3 kleinen Mäuse zu Hause werden ihr Leben wahrscheinlich ohne Mama weiterleben müssen. Es war einfach sehr, sehr konkret für mich, dass ich das nicht überleben werde. Und mein Geliebter wird vielleicht sein Leben mit jemand anderem weiterleben müssen. Und das hört sich vielleicht makaber an, aber ich sage das, um euch zu erklären, wie ernst mir die Situation damals bewusst war. Ich hatte tatsächlich in meinem Kopf eine Liste von Frauen, die ich Andreas genehmigen würde zu heiraten, und eine Liste von Frauen, die No-Go wären. Also das wollte ich ihm auf jeden Fall noch mitgeben, wer da auf gar keinen Fall in Frage kommen würde. Ja, also heute kann ich auch drüber lachen, aber damals war es wirklich sehr, sehr ernst. Und das Verrückte ist, ich habe vorhin vorgelesen, was uns manchmal als Fluch erscheint, ist im Ende das größere Geschenk. Ich habe in meinem Intensivzimmer gelegen, mit zwei Männern auf dem Zimmer, weil irgendwie alles überbelegt war. Und ich weiß noch, dass damals mein Bett zugestellt wurde, weil die Ärzte damit rechneten, dass mein Todeskampf nicht gut ausgehen würde. Und man wollte das abschirmen. Und ich weiß, dass mir der Ernst der Lage bewusst war, aber dass ich auf der anderen Seite hätte jauchzen können, so verrückt sich das anhört, weil Gott, der Gott, an den ich geglaubt habe, in den Jahren, als es mir gut ging, die 29 Jahre oder 28, dieser Gott plötzlich so real war, so konkret erlebbar angesichts des Todes, wie nie zuvor. Ich weiß nicht, wer von euch den Vers kennt aus Psalm 23. Und wenn ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, du Gott. Und ich kannte den Psalm, aber der hat mich nie vorher so elementar tangiert wie in den Tagen auf der Intensivstation. Ich habe einfach gespürt, realer als jede Schwester, die gerade an mir rumhantiert, ist Gott gerade hier. Und ich hab mich so glücklich geschätzt zu realisieren, der Glaube, der im Sonnenschein des Lebens durchträgt, wo man gar nicht denkt, dass man Hilfe braucht, der wird gerade dann, wenn kein anderer dir mehr Zuversicht geben kann, dann wird der spürbar. Dazu lese ich aus diesem Buch Jesus, unser Schicksal, ein Zitat vor. Das Buch hat ein evangelischer Pfarrer aus dem Ruhrgebiet geschrieben. Und da sagt er, es kommt nicht darauf an, dass ich überhaupt einen Glauben habe, dass ich irgendeinen Glauben habe. Jeder hat einen. Neulich sagte mir einer, ich glaube, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe geben. Das ist ja auch ein Glaube, wenn auch ein dünner, Sie verstehen. Es kommt nicht darauf an, dass Sie irgendeinen Glauben haben, sondern es kommt darauf an, dass Sie den richtigen Glauben haben. Einen Glauben, mit dem man leben kann, auch wenn es sehr dunkel wird, der Halt gibt, auch in großen Versuchungen. Und vor allen Dingen einen Glauben, auf den man sterben kann. Das Sterben ist eine große Probe auf die Richtigkeit unseres Glaubens. Es gibt nur einen richtigen Glauben, mit dem man richtig leben und richtig sterben kann. Das ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und das war genau das, was ich erlebt habe. Jesus sagt, als er auf dieser Erde lebt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Und das ist eine Aussage, deren Wahrheit angesichts des Todes real wird und auf Tragfähigkeit überprüft werden kann. Natürlich werde ich irgendwann sterben. Es geht hier nicht darum, dass wer an Jesus glaubt, dass der nicht körperlich sterben wird. Aber derjenige, der an Jesus glaubt und dem Tod ins Angesicht schauen muss, der braucht keine Angst davor haben, weil er nach seinem Tod bei Jesus weiterleben wird, weil Jesus den Schrecken des Todes besiegt hat. Und das muss ich wirklich sagen, dass ich das angesichts dieser Ständerwände realisiert habe. Wenn ich das hier nicht überlebe, hinter der Ständerwand bildlich gesprochen, wartet Jesus schon auf mich und wird mich einfach mit zu sich nehmen. Und dann hört dieser ganze Schmerz und der ganze Schrecken auf. Ja, es wurde erstmal immer tragischer, bis ich irgendwann noch eine Lungenentzündung dazu bekam und ins Koma gelegt wurde, weil ich nicht mehr alleine atmen konnte. Und hier sitzen bestimmt einige Mediziner, die den Anblick von Koma-Patienten kennen, aber ich bin absoluter Laie medizinisch gesehen. Und als nach einigen Tagen mein Bewusstsein langsam zu mir zurückkam und ich realisierte, was man mit mir gemacht hatte, hatte ich keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hatte. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt wie künstliches Koma. Und ich dachte, ich war fixiert und intubiert und irgendwie 1000 Schläuche an mir dran und ich konnte mich nicht bewegen, nicht an der Nase kratzen, nichts. Und ich dachte, ich habe wahrscheinlich eine Krankenschwester verkloppt, damit die, also, und deswegen haben die mich hier ans Bett festgebunden. Ich hatte keine Ahnung, was das sollte, was man mit mir gemacht hat. Und ich weiß noch, dass die Tür aufging und Andreas in mein Zimmer reinkam und ich wütend wurde, weil ich dachte, wie kann der zulassen, dass sie sowas mit mir anstellen hier? Der soll was dagegen unternehmen, wenn ihm was an mir gelegen ist. Und ich habe damals Andreas mit meinen Blicken Wut entgegengeschleudert und Unverständnis. Und ich weiß noch, wie er sich an mein Bett gesetzt hat und zu mir gesagt hat, Gabi, wenn du geglaubt hast bis jetzt, dass Gott ein Gott ist, der den Überblick über dein Leben hat, dann gehört das hier auch dazu. Oder denkst du, dass Gott gerade die Kontrolle verloren hat über dein Leben? Wenn Gott ein Gott ist, der über deinem Leben wacht und der einen Plan für dein Leben hat, dann gehört das hier zu Gottes Plan mit dir. Und dann bringt es nichts, wenn du dagegen rebellierst. Dankeschön. Danke. Er hat gesagt, dann sag, ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Sag, ja, Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich nicht verstehe, was hier gerade mit mir gemacht wird. Sonst ist der ganze Glaube nichts wert. Wenn du nur dann Gott vertrauen kannst, wenn alles gerade glatt läuft, dann ist Gott ein Hampelmann-Gott. Aber wenn du glaubst, dass Gott allmächtig ist und dass Gott den Überblick über dein Leben hat, dann sag jetzt, ja, Vater, ich vertraue dir, auch wenn ich dich nicht verstehen kann. Und das Gute ist, ich konnte ihm nicht antworten. Ich hatte ja den Tubus im Mund und ich konnte einfach nachdenken über das, was er mir gesagt hat. Und ich habe erst gedacht, du hast keine Ahnung, wovon du sprichst, du läufst ja gleich wieder hier raus. Und dann habe ich das in mir sacken lassen und kapiert, das ist einfach nur richtig, was er gesagt hat. Wenn ich Gott vertraut habe, in den Tagen, wo es mir leicht fiel, das war kein Kunststück. Aber wenn Gott Gott ist, wenn Gott allmächtig ist, dann will ich ihm auch jetzt vertrauen. Und deswegen habe ich zuerst zaghaft und dann ganz bewusst nochmal eingewilligt, in Gottes Plan mit meinem Leben und habe gesagt, ja, Vater, ich will dir vertrauen, auch wenn ich dich jetzt nicht verstehe. Und ich sag euch, das ist ein Geheimrezept. Denn wenn ich in Gottes Willen einwillige, dann schenkt Gott mir Frieden, der meinen Verstand übersteigt. Wenn ich einfach sage, wie ein kleines Kind zu seinem Papa, ja, Vater, ich vertraue dir, auch wenn ich dich jetzt nicht verstehe, dann lässt Gott sich nicht lumpen. Dann ist Gott der Vater, der mir Frieden gibt und der die Verzweiflung in Vertrauen umwandelt. Und ich erzähle das deshalb so ausführlich, weil ich habe das damals für mich nochmal bewusst entschieden, das war die Silvesternacht, ja, Vater, ich will dir vertrauen. Und das Verrückte ist, als Andreas sich dann verabschiedet hatte, kam die Krankenschwester rein, die für mich zuständig war, die ja gar nichts von unserem Gespräch mitbekommen hatte und vor allen Dingen nicht von meinem inneren Reden mit Gott. Und diese Krankenschwester hat realisiert, die Frau Fett ist so anders, die ist ja gar nicht mehr so rebellisch, wenn ich die absauge. Die ist so ruhig geworden und hat mich von meiner Fixierung gelöst. Das hätte sie vielleicht besser nicht getan, aber sie hat das Resultat sofort empfunden, als jemand ganz Unbeteiligtes, dass Gott mir Ruhe gegeben hat, wieder Kooperationsbereitschaft für meine Situation und dass diese Frau einfach Frieden hatte in ihrem Bett. So sehr, dass sie an mir rumhantieren konnte, mich absaugen konnte und alles und dass sie empfunden hat, ja, die Frau können wir ohne Fixierung liegen lassen. Und das Verrückte war, dass sie dadurch meine Koma-Zeit beendet hat. Sie sagte nämlich dann zu mir, als ich da so friedlich lag und sie an mir am Hantieren war, oh Frau Fett, da hat ja jemand eine Silvesterrakete extra für Sie vor Ihrem Fenster losgelassen. Und ich dachte, wetten, das ist Andreas, der ist vom Fenster und will mir ein Zeichen geben und die lassen den nicht zu mir. Und habe mir alle Schläuche, die in mir drin waren, rausgerissen und wollte aus dem Bett rausspringen. Sie hat sich nur noch auf mich draufgeschmissen und Alarm gedrückt. Aber dadurch war meine Koma-Zeit beendet und es war auch medizinisch gesehen kein Problem, dass das, weil ich mich wieder erholt hatte. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn du einwilligst in Gottes Plan mit deinem Leben, wenn du sagst, ja, Vater, das, wie du es zugelassen hast in meinem Leben, das, keine Ahnung, was für Umstände in deinem Leben dir gerade zu schaffen machen, dass es so gekommen ist und du kannst es nicht ändern, vor allen Dingen. Wenn du dazu ja sagst, dann wird Gott dir Frieden geben, der deine Vorstellungskraft übersteigt. Und es werden andere merken in deinem Umfeld, wenn du Frieden mit Gott hast. Ja, dann ging es erstmal rapide aufwärts bei mir. Ich durfte wieder langsam aufstehen und man hat diesen Monsterarm mit Eigenhaut transplantiert und man dachte einfach, dass die Entzündung weg ist und ich wieder ganz gesund werde. Es ging ungefähr einen Monat gut. Ich lag noch im Krankenhaus, weil dies und das doch noch nicht so ganz in Ordnung war. Und am 27. Januar 2005 hat man sich dazu entschlossen, dass man nochmal nachschaut, warum da so Hauttransplantate nicht richtig angehen. Und hat mich nochmal operiert. Und als ich aus der OP wach wurde, hat mein Arzt mich aufgeklärt über den Verlauf der Operation und sagte dann zu mir, ja, Frau Fett, Sie können das schon an meinem Gesicht sehen, Ihr Arm sah gar nicht gut aus unter dem Transplantat, der fault an Ihrem Körper ab, der ist am Absterben. Und wenn nicht ein großes Wunder passiert, dann werden wir den in 2 Tagen amputieren müssen. Und dann hat er das Zimmer verlassen und mich mit der Diagnose allein gelassen. Und ich weiß nicht, wie tapfer ihr Frauen alle seid, aber für mich war das Wort Amputation einfach zu viel. Als er das in meiner Gegenwart bezogen auf mich ausgesprochen hat, ich habe einfach angefangen zu heulen. Ich dachte, das passt nicht zu mir. Also es gibt Leute, die sind so stark, die können auch mit so Handicaps leben. Aber ich habe 3 kleine Kinder und das passt einfach nicht zusammen. Und ich dachte auch, Gott, das musst du auch einsehen. Also ich habe dir bis jetzt vertraut, aber jetzt ist auch irgendwie genug. Also das reicht doch jetzt auch. Und ich weiß, dass ich einfach nur geschockt war von dieser Diagnose. Und ich habe in Erinnerung, dass auch Andreas Trost mein Herz nicht erreichen konnte an diesem Abend. Und als er sich verabschiedet hatte, habe ich zu Gott geschrien und gesagt, ich verstehe dich nicht. Das macht einfach keinen Sinn für mich. Wir machen Freizeitarbeit. Das ist doch, das muss doch in deinen Augen gut sein. Also ich bräuchte dafür bitte beide Arme. Und ich habe Kinder, für die ich funktionieren will. Wo liegt da der Sinn? Und dann habe ich habe zu Gott gesagt, du musst mir jetzt eine Antwort geben. Ich verstehe dich einfach nicht. Und dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen und das ist auch ein Tipp an euch, wenn ihr, kannst du mich liegen lassen, brauche ich nicht, danke. Das ist auch ein Tipp an euch, wenn kein Trost euer Herz erreicht, Gott kann trösten, wie einen seine Mama getröstet hat und Gott kann die Augen öffnen für Wahrheiten, die uns verborgen waren. Ich habe an dem Abend Psalm 77 gelesen und Dieser Psalm hat nie vorher irgendwie mein Herz berührt. Und ich würde diesen Psalm auch nie jemand ins Krankenhaus als Ermutigung schicken. Aber für mich war dieses Kapitel aus der Bibel wie ein Augenöffner und wie für mich geschrieben. Da schreibt der Asaf, der den Psalm schreibt, dass er zu Gott schreit und dass er Gott nicht verstehen kann. Und er schreibt, meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Ich dachte, wie krass, also da muss schon mal jemand genau meine Krankheit gehabt haben, weil meine Hand, mein Arm, der war immer noch so monströs, der lag oft auf so einem Beistelltischchen, weil er gar nicht ins Bett passte, weil er immer noch so geschwollen war. Und der beschreibt da eine Situation, dass ich dachte, wie krass, der drückt genau meine Gedanken aus. Und er ist verzweifelt über Gott und er sagt, ich verstehe dich nicht, Gott. Und das dürfen wir, wenn wir verzweifelt sind, wir dürfen Gott sagen, ich verstehe dich nicht, aber bitte hilf mir, dich zu verstehen, ich will doch. Und dann sagt der Psalmschreiber, als er sich darüber ergeht, dass Gott vielleicht vergessen hat, gnädig zu sein, dann sagt er in Vers 14, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Und ich habe mir damals neben meine Bibel geschrieben, neben den Vers in die Bibel geschrieben, Gott ist ewig. Gottes Pläne für mich werden in der Ewigkeit entworfen. Am heiligsten Ort des Universums plant Gott mein Leben mit allen Details. Wer bin ich, dass ich meine zu wissen, was das Beste für mich ist? Wenn ich so allwissend wäre wie er, hätte ich die Dinge genau so arrangiert. Und ihr denkt vielleicht, wo ist denn da der Zuspruch in diesem Vers? Aber ich sage euch, wenn wir verzweifelt sind und wenn wir leiden, dann brauchen wir am nötigsten eine Offenbarung von Gott. Viel nötiger, als dass Gott sich uns erklärt und uns die Umstände auseinanderklamüsert. Wir müssen wieder sehen, wie groß Gott ist. Und dann, so war es bei mir auf jeden Fall, ordnen sich die Dinge unseres Lebens wieder in die richtige Dimension ein. Warren Wiersbe sagt das sinngemäß, das ist ein amerikanischer Bibellehrer, wenn du und ich tief verletzt sind, dann brauchen wir nicht am nötigsten eine Erklärung von Gott, sondern eine Offenbarung von Gott. Wir müssen sehen, wie groß Gott ist. Wir müssen unsere verloren gegangene Perspektive des Lebens wiederentdecken. Dinge verlieren ihre Proportion, wenn wir leiden. Und es verlangt nach etwas Größerem als uns, um die Dimensionen des Lebens wieder richtig zu sortieren. Als ich dahin kam in dieser Nacht, einfach wieder zu sagen, Gott, du bist derjenige, der aus der Ewigkeit heraus den Überblick hat. Ich habe doch keine Ahnung, was hinter meiner Krankenhaustür, also sich auf dem Flur gerade ereignet. Ich habe doch keine Ahnung, wie meine Kinder sich entwickeln werden, warum sie vielleicht eine einarmige Mama gut gebrauchen können. Ich habe doch keine Ahnung von Dingen, die die Zukunft wirklich betreffen. Und ich weiß, dass Gott diese Ahnung hat. Und wenn für ihn das Sinn macht, dass Gabi Fett einarmig weiterlebt, dann will ich Gott vertrauen. Und ich habe damals in dieser Nacht nochmal ganz bewusst gesagt, dir gehört mein Leben, Gott. Und wenn du denkst, dass das Sinn macht für mich, einarmig weiterzuleben, dann will ich dir einfach vertrauen. Und als dann zwei Tage später die große Untersuchung anstand und der Arzt mir Hoffnung machte, ja, vielleicht ist ja das Wunder passiert, da dachte ich, weißt du was, das größere Wunder ist längst in mir drinnen passiert. Ich brauche gar nicht mehr das Wunder, dass dieser Arm durch Wahnsinns-Antibiotika-Ketten und weiß was ich was gerettet ist, sondern das Wunder ist längst in mir drinnen passiert. Das Wunder, dass ich Frieden darüber habe, wie Gott mein Leben führt, egal ob ein- oder zweiarmig. Und als ich dann aus der Operation wach wurde, ja, war ich natürlich erschüttert, wie wenig Arm noch übrig geblieben ist. Aber Ich habe gemerkt, dass Gott niemals eine Situation zulässt und dann dabei zuschaut, wie ich in der Situation untergehe, sondern der Psalm, der mir in dieser einen Nacht so geholfen hat, der endet: Durch das Meer führt dein Weg und deine Pfade durch große Wasser. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Es bezieht sich auf das Volk Israel, aber bildlich übertragen passte das genau auf meine Situation. Ja, Gott mutet manchmal tiefe Wasser zu. Und vielleicht bist du gerade in der Situation, dass du denkst, ich gehe unter. Wenn man durch tiefe Wasser geht, das ist kein Spaziergang, sondern das ist kräftezehrend und anstrengend. Aber Gott führt nicht in das Meer, damit wir darin untergehen, sondern damit wir seine Hand nehmen und dann führt er hindurch. Er lässt mich nicht im Problem Meer stecken, sondern er leitet liebevoll und fürsorglich. Und hier steht, durch die Hand Moses und Aarons. Und ich glaube, das können die Leute hier bezeugen, die die Probleme mit Gott durchlebt haben, dass Gott auch durch andere Christen durchführt. Das habe ich erlebt. Seitdem ich einarmig bin, habe ich einfach, das ist jetzt bald 12 Jahre her, immer Leute aus unserer Gemeinde, die mir helfen bei Dingen, die ich selber nicht hinkriegen könnte. Und ich erlebe, dass Gott durch das Meer führt, auch durch die Hand anderer Leute. Und vielleicht denkst du, ja, weißt du was, Gabi, du bist ja fast beneidenswert, weil dein Problem sieht ja jeder. Du musst keinem erklären, ja, ich bin einarmig, deswegen kann ich das nicht. Vielleicht bist du amputiert an deiner Seele. Vielleicht hast du Kummer, der dich viel mehr handicapt als mich, mein einer Arm. Vielleicht hast du auch Krankheit, die dir keiner ansieht. Aber für Gott ist das sowieso nicht verborgen. Vielleicht für deine Mitmenschen. Aber der Gott, der mich getröstet hat, der kann auch dich trösten. Und der Gott, der durch das Meer durchführt, der wird auch dich durchführen, wenn du seine Hand nimmst. Ich will zum Abschluss als Ermutigung für alle die sich in irgendeiner Form amputiert fühlen oder gehandicapt und die denken, mir sieht es halt keiner an, etwas vorlesen aus einem Buch von Joni Erickson, das heißt Sehnsucht nach Heilung. Das ist auch vorne auf dem Büchertisch erhältlich. Und die Joni, die ist mit 17 Jahren durch einen Badeunfall querschnittsgelähmt geworden und ist jetzt schon über 60. Und seit über 40 Jahren schreibt diese Frau über die Erfahrung, die sie damit macht, dass Gott einen nicht im Meer der Probleme stecken lässt, sondern dass Gott durchführt. Und sie schreibt in diesem Buch eine Episode aus dem Jahr 1995. Und zwar befinden wir uns in New York bei einem Konzert. Und während dieses Konzerts reißt plötzlich die Saite der Violine von dem Geigenspieler, der das Konzert gibt. Der große Virtuose hält inne, blickte auf die gerissene Saite, während die Zuhörer überlegten, was er wohl jetzt tun würde. Perlman schloss die Augen und nach einem kurzen Moment des Nachdenkens gab er dem Dirigenten das Zeichen, erneut zu beginnen. Obwohl jeder, der etwas von Musik versteht, weiß, dass es unmöglich ist, eine Symphonie mit nur 3 Saiten zu spielen, war Perlman unverzagt. Man sah regelrecht, wie dieser herausragende Künstler das Stück in seinem Kopf neu komponierte, während er weiterspielte und sich neue Griffe überlegte, um seiner 3-seitigen Violine nie zuvor gehörte Klänge zu entlocken. Das anspruchsvolle New Yorker Publikum sah und hörte voller Bewunderung zu, in dem Wissen, Zeuge einer wegweisenden Vorführung zu sein. Als das Stück vorüber war, brach sich der Sturm der Begeisterung in anerkennendem Applaus Bahn. Perlman lächelte, wischte sich den Schweiß von der Stirn und sagte in sanftem, andächtigen Ton: Wissen Sie, Manchmal ist es die Aufgabe eines Künstlers, herauszufinden, wie viel Musik man mit dem, was man übrig hat, noch machen kann. Es wird sogar Musik sein, die kein anderer auf die gleiche Weise spielen kann. Und ich glaube, dass Gott so jemand ist. Ich glaube, dass Gott derjenige ist, der auf den verrücktesten Instrumenten schöne Musik entstehen lassen kann. Ich glaube, dass so mancher Arbeitgeber mich nicht mehr gebrauchen könnte. Ich wäre für ganz viele Berufe disqualifiziert oder bin es. Aber Gott kann mich gebrauchen. Ich habe Gott einfach mein Leben mit meiner Behinderung gegeben und gesagt, hier, wenn du möchtest, dann spiel du auf meiner kaputten Geige. Und ich glaube, dass Gott das auch mit deinem Leben kann. Wenn du zu Gott kommst und sagst, hier ist mein ganzer Schrott, hier ist meine ganze Kaputtheit, dann kann ich dir versprechen, durch Jesus Christus hat Gott dafür gesorgt, dass Heil in dein Leben kommt, dass Vergebung ausgesprochen werden kann für all den Mist, den du vielleicht selber verbockt hast oder der an dir geschehen ist. Und dass Gott derjenige ist, der Schönheit bei dir findet und der dich brauchbar findet und der auf dem unpassendsten Instrument unvergleichlich schöne Musik entstehen lassen kann. Dazu will ich Mut machen, weil du alleine dein Ziel verfehlen wirst. Ich will Mut machen dazu, sich auf ein Leben mit Gott einzulassen.